Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Heute unser Buchmagazin mit ein paar Überraschungen. Sie kennen das vielleicht schon, wir haben es schon ein paar Mal gemacht. Ich habe dann da Kolleginnen und Kollegen aus dem Buchteam eingeladen, aus dem Literaturressort, und habe immer gefragt, was liest du eigentlich gerade selber? Was empfiehlst du uns gerade? Und jede und jeder hat ein Buch mitgebracht. Das machen wir heute mal wieder. Ich weiß deswegen auch gar nicht, über welche Bücher wir sprechen werden. Aber ich sag mal hallo in die Runde. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo, grüße
Sie.
Hallo
zusammen.
Ich sag, wer da ist. Ich fange an mit der Kollegin, die am weitesten weg ist, nämlich aus Köln zugeschaltet, wenn wir hier in Berlin sitzen. Katrin Stövesand, Sachbuchkollegin vom Deutschlandfunk, Redakteurin, Moderatorin, jeden Montag in der Sendung Andruck. Privat, was liest du da eigentlich für Bücher?
Ja, privat lese ich Fantasy-Romane. Tatsächlich so richtig Eskapismus.
Ja, braucht man manchmal neben der Politik.
Genau.
Ja. Weitere Kollegin Catherine Newmark, Sachbuchredakteurin, aber nicht nur. Du bist auch in unserem Philosophie-Magazin Sein und Streit. Das klingt so gar nicht nach Eskapismus. Was liest du privat?
Ich lese ganz gerne so Klassiker, auch gerne mal Sachen, die ich schon mal gelesen habe. Also irgendwie wieder mal den Kleist oder so. Aber das sind manchmal, da fehlt mir leider in letzter Zeit oft die Zeit.
Gegenteil von Eskapismus, würde ich sagen. Soweit kennen Sie, wenn Sie uns jetzt hören, das schon, dass ich manchmal so ein bisschen Kolleginnen und Kollegen aus dem Team einlade. Ich habe aber diesmal noch mal was anderes gemacht. Ich habe nämlich gedacht, ich lade noch einen Gast ein. Und zwar einen, der gerade selber frisch ein Buch geschrieben hat. Ein politisches Sachbuch. Einen Report aus dem Inneren der Macht. Das Buch heißt Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges. Und der Gast, der Autor, den ich eingeladen habe, ist Stefan Lambi. Hallo, grüß Sie.
Hallo, grüß Sie auch.
Ja, Sie sind Buchautor, Dokumentarfilmer, gern so ganz dicht dran an der großen Politik. Aber wir haben vorhin schon geredet, haben Sie mir gesagt, Sie haben eigentlich angefangen mit Jazz. Wie passt das denn zusammen?
Ja, ich habe während des Studiums und nach dem Studium sehr viel in Bands gespielt, zum Kummer meiner Eltern. Die dachten, der Junge studiert. Habe ich auch, aber mich eigentlich mehr für Musik interessiert. Bin nach New York gezogen nach dem Studium und habe meinen Lebensunterhalt verdient, indem ich Jazzmusiker interviewt habe. Habe dann mit Freunden eine Musikzeitung gemacht und aus Musikzeitung wurde etwas weniger Musik und mehr Zeitung. Und so bin ich dann über das Medium Radio, dann irgendwann zum Medium Fernsehen gekommen, mache jetzt Filme. Also der Anfang war tatsächlich Musik, Jazzmusik. Und jetzt sitze ich hier und mache politische Dokumentationen und schreibe politische Sachbücher.
Ja, und interviewe nicht mehr Jazzmusiker, sondern den Kanzler und die Minister. Ja, Herr Lambi, dieses Buch über Regieren in Zeiten des Krieges, das kann ja eigentlich nicht der ursprüngliche Plan gewesen sein, ne? Weil Sie haben da vor 2 Jahren angefangen, da gab es den Krieg in dieser ausgeweiteten Form noch nicht. Was hatten Sie eigentlich vor?
Vor 2 Jahren habe ich einen Film und ein Buch gemacht über den Wahlkampf, also Scholz, Laschet, Baerbock. Und dann fragte die ARD direkt danach, wenige Tage nach der Wahl, ob ich weiter drehen will. Und der Verlag fragte dann, ob ich weiter schreiben will. Und ich dachte, ich mache ein Buch und einen Film darüber, wie die neue Bundesregierung versucht, das Land in Richtung Klimaneutralität zu gestalten. Damals gab es noch Corona, die Älteren erinnern sich. Also habe ich mit den wichtigsten Akteuren gesprochen, damals auch noch mit Karl Lauterbach. Und habe dann deren Einverständnis eingeholt, ob ich die begleiten kann. Ergebnis offen. Und nach wenigen Wochen der Begleitung brach der Krieg aus. Und dann wurde die Arbeit der Bundesregierung völlig anders und meine auch.
Das Spannende an dem Buch, finde ich, ist ja, wie dicht Sie versuchen, ranzukommen. Es ist wirklich ein Protokoll. Wir erfahren minutiös die einzelnen Schritte. Vieles davon kennen wir natürlich schon, aber nicht so in diesem Detail. Wie dicht kommt man denn da wirklich ran als Journalist? Ich meine, gerade wenn Sie noch einen Film machen, Sie schleppen ein Kamerateam mit sich rum.
Nee, ich bin natürlich bei den Entscheidungen, Sitzungen nicht dabei. Das ist ja klar. Also wenn die darüber diskutieren, ob sie schwere Waffen an die Ukraine liefern, würde ich denen auch nicht raten, da Journalisten zuhören zu lassen. Ich bin aber auf vielen Reisen mit gewesen. Ich war mit Olaf Scholz in Washington bei Joe Biden. Ich war mit ihm in Peking, mit Robert Habeck in Singapur, mit Annalena Baerbock in Afrika, in Genf und auch in Sachsen-Anhalt. Also da lernt man sich kennen. Man lernt, wie die ticken. Es gibt viele Hintergrundgespräche und immer wieder, zumindest für mich, die Gelegenheit, den Fragen zu stellen, Interviews zu führen. Und so hatte ich die Gelegenheit, mit Olaf Scholz über die jetzt knapp 2 Jahre insgesamt 6 Interviews zu führen. Also mal kurz, ein paar Minuten, dann auch wieder lang, 1 Stunde. Und dann bekommt man schon einen Eindruck von dem Handwerk, auch von dem Druck, unter dem die stehen, und kann dann rekonstruieren. Dazu kommt für das Buch, anders als beim Film, eine ganze Reihe von Hintergrundgesprächen. Also mit Leuten, die dabei waren und die dann ja mir erzählen, wie bestimmte Sitzungen abgelaufen sind, welche Motive sie treiben, welche Widerstände sie durchbrechen müssen, auch welche Irrtümer sie begangen haben. Und da reden sie in aller Regel ziemlich offen. Und all das fließt dann in ein solches Buch ein, sodass man als Leser, Leserin, mehr versteht, was da im Einzelnen läuft. Also zum Beispiel, was war am 26. Februar 2022, das war zwei Tage nach Kriegsbeginn und ein Tag vor der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz, was ist da im Kanzleramt genau gelaufen? Wer sitzt da zusammen? Worüber diskutieren die? Welche Ängste hatten die? Und warum haben sich dann letztlich für eine radikale Kurskorrektur entschieden, die mit sehr vielem gebrochen hat, was in der bundesdeutschen Politik bis dahin Bestand hatte, nämlich wir liefern keine Waffen in Kriegsgebiete. Dieser Tag war historisch.
Das ist schon wirklich spannend, wie Sie das beschreiben, weil man da irgendwie ein Gespür bekommt oder zu bekommen glaubt, wie solche Entscheidungen eigentlich gefällt werden. Aber nochmal zu diesem, wie dicht man rankommt. Sie sitzen dann da also mit Scholz, was weiß ich, das ist die Eröffnungsszene in Ihrem Buch. Ne? Der ist irgendwie in drei arabischen Ländern in zwei Tagen gewesen. Die Woche davor war gerade noch irgendwie in New York, hat vor den Vereinten Nationen eine Rede gehalten, sitzt also da im Flugzeug, ist logischerweise komplett platt. So ein Spitzenpolitiker, der physisch quasi am Ende ist, ist er dann irgendwie nahbarer? Also ist Scholz ein anderer, wenn man so mit ihm redet, als dieser Mensch, dieser Automat, den wir aus dem Fernsehen kennen?
Na, nach meinem Eindruck bei diesen Reisen hat der Kanzler, aber auch die Außenministerin oder der Wirtschaftsminister kurz vorher noch Termine gehabt. Also die müssen ja nicht durch so eine Security wie...
Die haben nicht diese langen Schlangen wie
Sie. Nee, die fahren mit dem Fahrzeug direkt vors Flugzeug, steigen ein und wirklich 3-4 Minuten später sind sie in der Luft. Dann wirkt aber das Adrenalin noch nach. Also die können sich dann unmöglich sofort hinlegen und schlafen. Und in dieser Stunde dazwischen gibt es da gibt es Hintergrundgespräche. Und in aller Regel hatte ich dann die Gelegenheit, nochmal nach vorne zu kommen, also in dem Bereich, in dem Journalisten normalerweise nicht zu suchen haben, und dann kurze Interviews zu führen. Und ja, um Ihre Frage zu beantworten, da habe ich Olaf Scholz anders erlebt, als wir ihn sonst so kennen, bei großen Veranstaltungen, wenn er auch massiv unter Druck ist oder bei einer Veranstaltung niedergeschrien wird, sondern da gibt es Olaf Scholz, da gibt es mich, da gibt es einen Regierungssprecher und einen Kameramann. Wir sitzen also zu dritt oder zu viert. Da klingelt kein Telefon, da will kein Joe Biden jemand anrufen. Die haben dann Zeit, weil das sind ja manchmal lange Flüge. Also von Singapur nach Berlin waren es, glaube ich, 14 Stunden. Da gab es viel Zeit.
Und wie ist dieser, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, echte Olaf Scholz?
Ich will nicht sagen, der eine ist echt, der andere ist falsch.
Ja.
Der hat im Laufe von vielen Jahren, Jahrzehnten sich eine gewisse zweite Haut zugelegt.
Aber schon sehr lange, oder? Also auch in Hamburg noch als Bürgermeister?
Na, ich würde das mal so formulieren. Ich habe ja auch mich viel mit Angela Merkel beschäftigt und die häufiger interviewt. Die hat uns Dokumentarfilmern misstraut. Mhm. Was ich daran ablesen konnte, dass die Interviews immer kürzer wurden. Mhm. Auch, weil sie mir mal gesagt hat, was machen Sie denn jetzt mit den wenigen Sätzen, die ich Ihnen gesagt habe? Also natürlich habe ich als Dokumentarfilmer die Möglichkeit, das in andere Zusammenhänge zu stellen. Wenn ich ganz böse wäre, könnte ich die Situation missbrauchen. Das wäre aber eine Verletzung aller guter Sitten. Aber es war ihr nie ganz geheuer. Deshalb hat sie immer nur ganz kurz mit uns gesprochen. Bei Olaf Scholz ist es anders. Nach meinem Eindruck misstraut er sich selbst. Also er hat Sorge, das ist meine Interpretation, etwas zu sagen, was er nachher nicht mehr zurückholen kann, weil ein Wort in der Welt ist. Deshalb werden Sie von Olaf Scholz nur ganz selten wirklich scharfe Wörter hören. Mhm. Annalena Baerbock ist da anders. Die hat Sergej Lavrov einen Lügner geschimpft.
Als Außenministerin. Das ist schon ungewöhnliches harmlos ausgedrückt.
Sie hat recht. Also sie ist belogen worden. Also kann man den Mann Lügner nennen. Olaf Scholz ist da anders. Er bezeichnet Wladimir Putin nicht als Kriegsverbrecher, sondern sagt, dieser Krieg ist ein Verbrechen und das ist Putins Krieg. Das ist aber was anderes, als zu sagen, der Mann ist Kriegsverbrecher. Ah. Weil er möchte diesen Draht zu Wladimir Putin, mit dem er ja gelegentlich telefoniert, unbedingt aufrechterhalten. Und deshalb sorgt er sich so sehr um seine Wortwahl. Also sie haben den öffentlichen und sie haben den nicht öffentlichen Scholz. Der nicht öffentliche Scholz ist formuliert anders, freier und nimmt auch schon mal Kraftausdrücke in den Mund.
Ich war mir nicht ganz sicher, über diese Chronistenpflicht hinaus, die ja eine sehr wichtige journalistische Disziplin ist. Verfolgen Sie darüber hinaus eine These mit Ihrem Buch?
Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin ergebnisoffen rangegangen. Und wie sollte das auch anders sein bei einem Projekt, Film wie Buch, bei dem ich am Anfang nicht weiß, ob es einen Krieg geben wird? Also mit welcher These hätte ich denn da antreten sollen?
Ja, aber es kann sich auch einer entwickeln.
Naja, natürlich. Also das würde ich dann nicht These nennen, sondern
okay.
Erkenntnisse.
Bilanz oder, ja?
Ja, okay. Das gibt es. Und wenn Sie das Buch ganz durchlesen, dann sehen Sie da auch schon mehr als beim Film eine Wertung von mir.
Aber Verhalten?
Na, dann müssten wir gleich nochmal Buchexegese betreiben, dann kann ich Sie auf die Stellen hinweisen. Aber ich fange ja nicht mit den Akteuren an, sondern ich fange erstmal mit mir selber an.
Das stimmt.
Und das hat einen guten Grund, weil die Situation, in der die Akteure der Bundesregierung waren, beim Kriegsausbruch, die haben wir ja alle irgendwie erlebt. Ja,
also Sie beschreiben selber Kriegsdienstverweigerer, ja. Da die halbe Regierung Kriegsdienstverweigerer und plötzlich eine Wirklichkeit, die irgendwie nicht zum Verweigern passt.
Ich bin Anfang der 80er Jahre auf der Bonner Hofgartenwiese als Demonstrant gewesen, wie Olaf Scholz, habe den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert und bin seitdem wie die Schweiz auf zwei Beinen gewesen. Also mich immer vielleicht auch herauslavierend und ich wollte nie in die Situation kommen, den Einsatz von Waffen zu fordern oder zu rechtfertigen. Und das hatte seine Grenzen am 24. Februar. Aber ich konnte beobachten, die im Kanzleramt und den Ministerien mussten Entscheidungen treffen, und zwar innerhalb weniger Tage, Stunden. Ich beschreibe ja diesen einen Tag, den 26. Februar. Also habe ich das Buch angefangen, indem ich mich selbst in Frage gestellt habe. Was macht das mit mir, bevor ich in die Falle der Hochnäsigkeit tappe?
Darf ich eine kurze Zwischenfrage
stellen?
Ja, ich habe Ihr Buch schon so gelesen, dass Sie zumindest die These haben, dass aus der Fortschrittskoalition der Selbsternannten so etwas wie eine Bestandswahrungskoalition geworden ist. Aber wenn man jetzt zum Beispiel diese Entwicklung betrachtet, dann könnte man doch auch sagen, dass das ein Fortschritt ist, so wie die SPD jetzt schweren Herzens, wenn auch nicht alle, aber zumindest dann still alle mittragend die Russlandpolitik der letzten Jahrzehnte hinter sich gelassen haben, auch erkennen müssen, dass es ein Fehler war, könnte man auch sagen, gut, das war nicht der Fortschritt, den sie vor Augen hatten, aber aus dieser Koalition, die muss sich ja ständig weiterentwickeln, wie Sie auch sagen, alte Grundsätze über Bord werfen, könnte man schon auch sagen, es ist einfach eine andere Fortschrittskoalition geworden.
Kein Widerspruch. Es gibt zwei große Herausforderungen, die ich in dem Buch beschreibe. Das eine ist der Krieg und das andere ist der Klimawandel. Beim Krieg würde ich Ihnen recht geben. Da fällt ja auch mein Urteil halbwegs mild aus. Also ich finde, dass die das gut hinbekommen haben, die Ukraine zu unterstützen, indem sie über ihren Schatten gesprungen sind, ohne Deutschland zur Kriegspartei zu machen. Das ist nicht trivial. Ich finde aber, dass was sie in der Klimapolitik gemacht haben und machen, bei weitem nicht ausreichend. Und da spielt die Dynamik dieser Dreierkoalition die entscheidende Rolle. Die haben sich so verhakt und die FDP stand so unter Druck und kämpft so ums politische Überleben, mindestens in einigen Landtagen, dass sie sich zunehmend als Kraft, die die anderen bremst, versteht. Also als Opposition in der Regierung. Und da kann mein Urteil nicht positiv verständnisvoll ausfallen. Das ist auch nicht die Fortschrittsregierung, die uns die drei Ampelpartner 2021, also im Dezember 2021, in Aussicht gestellt haben. Mindestens nicht ausreichend. Das sagt Robert Habeck ja selber.
Und damit enden Sie quasi wieder mit dem, was Sie ursprünglich vorhatten als Buch.
Ja, weil das geht ja nicht weg. Also der Klimawandel bleibt erhalten und um die Herausforderungen können die sich auch nicht drücken. Also insofern, Frau Stövesand, ich gebe Ihnen recht. Sie haben eine Menge bewegt, auch gegen eigene, auch innere Widerstände, aber bei weitem nicht genug, wenn es um den Umbau des Landes in Richtung Klimaneutralität geht.
Stefan Lampi hat sein Buch mitgebracht, Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges. Das ist bei CH Beck erschienen und kostet 26,90 Euro. Aber es sind auch noch zwei Kolleginnen bei mir. Zum einen Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Sendung und Katrin Stövesand aus dem Sachbuchmagazin Andruck im Deutschlandfunk. Und ihr beide ein Buch mitgebracht, das ihr beide jede gerade selber liest. Und wir wissen noch nicht, was es ist, was ihr uns jetzt vorstellt. Katrin? Magst du anfangen? Was hast du uns mitgebracht?
Ja, gerne. Ich habe ein Buch mitgebracht über etwas, das wir täglich konsumieren, über das wir aber selten nachdenken. Denn wenn wir das tun, dann wird es ziemlich schnell Unbequem, Kaffee ist das Thema. Die meisten, ja,
das gleich ist ein Buch
ertappt,
für mich, ne? Ja.
Gleich fühlen sich alle ertappt, weil die meisten von uns hier in Europa trinken mindestens morgens ihren Kaffee.
Nicht nur
aber,
morgens, ja.
Genau, aber der wird ja überhaupt nicht in Europa angebaut. Und wer von uns, fragt man sich, war eigentlich schon mal auf einer Plantage? Also ich nicht. Man muss, glaube ich, relativ exotisch reisen, um das zu tun, um sowas mal zu sehen. Und dieses Buch, das heißt Kaffee, eine Geschichte von Genuss und Gewalt. Und so ist das Spektrum auch. Und man lernt wahnsinnig viel. Geschrieben haben das Toni Keppeler, Laura Nadolski und Cecibel Romero. Und weil diese drei eben ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Expertisen mitbringen, bietet das Buch eben auch verschiedene Perspektiven. Also vom Aspekt Wasserverbrauch über Kolonialgeschichte bis zu den heutigen Bedingungen für Kaffeebauern und die Anbauregionen. Und auch welche Langzeitfolgen die Kolonialgeschichte hatte, dass es bis heute noch Reichtum gibt, der aus solchen Kaffee-Oligarchien hervorgegangen ist.
Ich danke dir sehr für diesen Buchtipp, liebe Katrin, ich möchte gar nicht mehr hören.
Ja, das ist das Gute. Ich komm ja jetzt zu den schönen Sachen.
Okay.
Ja, zwischendurch zu den schönen Sachen, auch wieder zu den nicht so erschönen. Aber das Gute ist, da komme ich später drauf, das verdirbt den Genuss nicht. Ne? Mhm. Es ändert wirklich, glaube ich, bei jeder Leserin und jedem Leser das Einkaufsverhalten. Und solche Bücher finde ich ja immer sehr gelungen, wenn man immer neugieriger wird und hinterher auch denkt, ja und wie mache ich das jetzt? Mhm. Also wie kaufe ich denn jetzt vernünftigen Kaffee? Aber bis man da hinkommt, erfährt man zum Beispiel sehr viel über die Pflanze selber, was mir auch neu war. Also die Kaffeekirsche, diese Frucht, die muss zum Beispiel sehr lange reifen. Mhm. Je nach Sorte und Region 6 bis 14 Monate. Das macht nochmal klar, wie viel Arbeit da drin steckt.
Wow, ja.
Dann verträgt die Temperaturen unter 17 Grad nicht. Dann verkümmern nämlich die Blüten. Solche Bedingungen wird man natürlich, Klimakrise hin und her, aber auch in den nächsten Jahren hier nicht in Europa finden. Und da schließt sich dann eben auch der Kreis zur Kolonialware Kaffee, der, wie man im Buch erfährt, erst recht spät von Europäern entdeckt wurde übrigens. Da sind so lustige Reiseberichte abgedruckt aus der Zeit, wo eben reiche Europäer reisten und sich wunderten über die Araber, die da so ein komisches schwarzes Getränk zum Aufputschen trinken. Übrigens oft in Bordellen, lustigerweise. Mhm. Und wir erfahren, dass die Pflanze ursprünglich aus Äthiopien kommt, dann später im Jemen angebaut wurde. Und dann eben, als die Europäer auf den Geschmack gekommen sind, haben sie in ihren Kolonien entweder die Menschen gezwungen, Kaffee anzubauen oder sie enteignet und dann eben auf diesem Land Kaffee angebaut beziehungsweise Sklaven gekauft und haben die dort arbeiten lassen. Als Zitat aus dem Buch klingt das dann so: Das Vorgehen war klassisch für den damaligen europäischen Kolonialismus. Man führte unter eigener Kontrolle eine teure Pflanze in ein klimatisch passendes Gebiet ein, um sie dort zu einem möglichst niedrigen Preis intensiv anzubauen. Auch die Banane kam ursprünglich aus Südostasien und wurde erst in Lateinamerika zum Massenprodukt für den Weltmarkt.
Das wusste ich echt nicht. Das ist mir komplett neu. Ich habe immer gedacht, Kaffee kommt da quasi aus Süd- und Mittelamerika.
Ja, das denkt man so. Bei der Banane war mir das auch neu. Und wir haben noch ein paar andere Beispiele. Es ist wirklich sehr, sehr, man lernt wahnsinnig viel.
Das heißt, das ist vor allem ein Blick in die Vergangenheit, oder?
Also dieser Rückblick ist natürlich sehr, sehr hart zu lesen. Da wird einem schon mal mulmig und man denkt schon darüber nach, muss die zweite Tasse heute wirklich sein? Und das geht eben für jede Region und jede Epoche. Das ist sehr, sehr umfassend beschrieben. Auch das Heute kommt nicht so gut weg, weil Fairtrade, das war mir auch nicht so klar, das bedeutet eben nur Mindestlohn. Mehr nicht. Also Fairtrade heißt es in dem Buch, das ist ein Fortschritt von Elend zu Armut.
Okay. Mhm. Ich fand interessant, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Nein, gerne.
Dass Sie eben erzählt haben, dass Kaffee in Bordellen gereicht wurde. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es auch eine Kultur- und Konsumgeschichte, weil ich würde vermuten, heute wird in Bordellen was anderes gereicht.
Das würde ich auch vermuten.
Tatsächlich,
das ist so ein ganzes Kapitel über die Geschichte der Kaffeehäuser, die dann auch irgendwann ihren Weg nach Europa fand. Aber das ist eben wie heute auch in der arabischen Welt so diese Kaffeehäuser, da treffen sich Männer zum Austausch.
Und gab es da nicht auch die Geschichte, dass diese Kaffeehäuser auch so ein bisschen suspekt waren, Regierungen, weil da so revolutionäre Umtriebe
waren später. Später war das ein wesentlicher Teil der Aufklärung, weil man so Wachengeistes sich ständig darüber unterhalten hat, wie man alles besser machen könnte.
Genau, also zu viel Wachheit, zu viel sozusagen Vernünfteln, wie Kant sagen würde.
Und andererseits auch ein Diener des Neoliberalismus. Ja, man kann einfach länger arbeiten, mehr arbeiten, wenn man wahnsinnig viel Kaffee trinkt. Also
wobei,
es hat so wahnsinnig viele Aspekte.
Heute gibt es ja auch bessere Aufputschdrogen, oder muss man leider sagen?
Ich gehe jetzt mal von den frei verkäuflichen aus. Da bietet sich Kaffee immer noch gut an.
Okay, du hast vorhin auch noch die Umweltfolgen angesprochen, ja. Wasserverbrauch etc. Und da dachte ich jetzt ja wiederum irgendwie gerade so in Mittelamerika, da in den Bergregionen, wo das angebaut wird, Wasserproblem ist nicht unbedingt eins, was die haben, oder?
Ja, nicht für den Anbau, aber für die Aufbereitung. Das war mir auch mal, dass es zwei Arten der Aufbereitung gibt.
Okay.
Und es gibt eine sehr umweltfreundliche, die Trockenaufbereitung. Man trocknet die, muss sie immer abschütteln. Und dann ist das Fruchtfleisch weg. Das heißt, man braucht wahnsinnig viele Leute, um diese Bohnen ständig zu wenden, damit die nicht schimmeln oder irgendwie Fäule sich bildet. Das heißt, das macht kaum jemand. Und das andere ist mit wahnsinnig viel Wasser. Mhm. Das wird so durchgewalzt, um das Fruchtfleisch zu lösen. Und dieses Wasser, also das dauert auch sehr lange, das gärt auch und so. Und da ist Nitrat, Phosphat drin. Das hat einen ganz schlechten pH-Wert. Das darf man auf gar keinen Fall auf Feldern ausbringen. In diesen Regionen, da gibt es keine Kläranlagen. Das heißt, das kommt alles in Flüsse und Seen und richtet großen Schaden an. Und das ist natürlich etwas, das kann man auch wiederum mit dem Kauf von trocken aufbereitetem Kaffee dann.
Steht das auf den Packungen?
Nee, das steht eben nicht auf den Packungen. Man lernt eben in dem Buch, man muss suchen. Im Supermarkt findet man diese Sachen nicht. Man muss im Internet sorgfältig suchen nach all diesen Parametern, die übrigens auch gebündelt am Ende des Buches genannt werden.
Frau Stövesand, ich muss gestehen, ich bin Teetrinker. Hat dieses Buch das Zeug, mich ins andere Lager zu locken?
Nee, hat es nicht, aber es erklärt zum Beispiel, warum die Engländer Teetrinker geworden sind.
Und?
Wegen den Portugiesen, wegen der portugiesischen Prinzessin, oder?
Nee, die haben auf Ceylon Kaffee angebaut und dann kam wieder der Kaffeerost, also dieser Pilz, und hat alles zunichte gemacht. Und dann sind sie auf Tee umgestiegen. Und vorher hat man tatsächlich auf der Insel mehr Kaffee getrunken als Tee. Und das
spannend.
Hat sich geändert.
Ich habe mich als Konsumentin von Populärkultur
geoutet. Eine komische Seifenoper hast du da gelesen, ja. Okay, dann sag nochmal, wie heißt das Buch, wer hat es geschrieben, wo kriegen wir es?
Kaffee, eine Geschichte von Genuss und Gewalt von Toni Keppeler, Laura Nadolski und Cecibel Romero. Das ist im Rotpunkt Verlag erschienen, 271 Seiten, 29 Euro.
Die Buchempfehlung von Katrin Stövesand. Dankeschön. Die Lesart im Deutschlandfunk Kultur heute mit Überraschungsbüchern. Was lesen wir gerade selber? Und jetzt Catherine Newmark aus unserer Philosophie-Redaktion. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, ich greife dramatisch in meine Tasche und hole das Werk raus. Stevie Schmiedel, jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne. Warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut. Das ist ein Buch, was in diesem Frühjahr erschienen ist. Und Stevie Schmiedel ist diejenige Geschlechterforscherin, die diese Organisation Pink Stinks gegründet hat.
Ja.
Ich weiß nicht, das kennt man ja wahrscheinlich.
Die nicht will, dass Mädchen immer als Prinzessin rumlaufen.
Genau,
und so weiter.
Das ist eine Organisation, die vor allem also Aktivismus betrieben hat gegen sexistische Werbung, wovon Deutschland vor einigen Jahren noch recht voll war und mittlerweile sehr viel weniger voll ist. Also es ist eine ihre erfolgreiche feministische Organisation. Und Stevie Schmiedel, also nimmt man so wahr als medial versierte, auch gute Gesprächspartnerin, die taucht immer wieder mal in den Medien auf, wenn man so zu einem Thema einen Interviewpartner sucht. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, das lag bei mir relativ lange rum und irgendwann hat mir es jemand empfohlen und gesagt, das ist richtig gut, das musst du auch lesen. Und ich habe es jetzt so in einem Schwung durchgelesen und dachte, ja, das ist richtig gut. Und es kam, komischerweise, fand ich, hat es eine etwas verhaltene Resonanz in den Medien gefunden. Ich kann mir vorstellen, dass ich trotzdem gut verkauft, weil es eine relativ bekannte Autorin ist. Aber es ist ein Buch, was so in einer wahnsinnig hilfreichen und schönen und so fast humanistisch könnte man das nennen, in dieser Weise versucht, so diese Grabenkämpfe, die wir im Moment alle wahrnehmen, so diese kulturkämpferischen Grabenkämpfe zwischen älteren und jüngeren Feministinnen irgendwie aufzuweichen, aber auch so zwischen so grantelnden Kulturkonservativen, die jetzt so jedes Gender-Sternchen zur Weißglut bringt und diesem jungen Gemüse, was dann wohl jeder falsche Ausdruck, weil ihm dann sofort auf die Finger gehauen wird. Ne? Also diese beiden Seiten versucht sie in ein versöhnliches Gespräch zu bringen, beziehungsweise sie versucht
ein großes Unterfangen.
Ja, und dieses Unterfangen finde ich ehrlich gesagt A, sehr nötig, B, sehr verdienstvoll. Ich finde das auch mutig, dass es jemand wirklich versucht, weil ich glaube, dass man mit so knallerischen, reißerischen Titeln, in dem, wo man die eine oder die andere Seite für doof erklärt, vielleicht mehr Bücher verkauft. Aber ich glaube, das ist für unsere Kultur wichtiger, dass jemand versucht, da nochmal eine mittlere, gemäßigte Ebene zu finden.
Aber wie macht sie das denn? Wie versucht sie denn, diese radikalen Seiten zu versöhnen? Die wollen ja nicht an einen Tisch.
Ja, der Hauptansatz ist psychologischer Natur. Man muss sagen, sie geht sehr persönlich vor, ihre eigene Geschichte. Auch sie war mal ein junges, radikales Gemüse. Also ich meine, das ist eine Geschichte, die viele Frauen kennen, dass man so mit 20 noch ein bisschen radikaler gegen diese alten weißen Männer aufbegehrt hat und so mit 40, 50 dann denkt, na ja, also muss ja auch mit Männern zusammenleben. Das ist irgendwie, also man.
Ach, das hört irgendwann auf.
Ich kenne es aber exakt auch andersrum von Kolleginnen, die immer gegen die Quote waren und dann aber irgendwann mit 55 sagen, okay, ich muss einsehen, es geht nicht ohne.
Die Probleme verschieben sich. Also man hat, manchmal gibt es natürlich auch noch den Zustand, so diesen Unschuldszustand, bevor man an die gläserne Decke gestoßen ist, wo man denkt, das ist ja alles kein Problem, was habt ihr denn? Und dann merkt man erst so in seinen 30ern, dass es doch Probleme gibt. Das gibt es auch, aber so diese Leute, die so an den Unis Gender irgendwas studiert haben und jetzt so die Welt wirklich in ihrer Wahrheit und in diese patriarchale Struktur wirklich zu verstehen meinen und das dann jedem auch sehr genau erzählen wollen, die werden schon milder im Alter, also oft, zumindest ist es bei Stevie Schmiedel der Fall.
Ach, schade.
Aber sie, also das, was nett ist, ist, dass sie das so zeigt, dass man natürlich gewisse Prioritäten sich verschieben, gewisse Interessenslagen, gewisse persönliche Erfahrungen auch, also andere Lebenssituationen. Und wo sie versucht, immer wieder Verständnis zu wecken, ist auf dieser psychologischen Ebene ältere Menschen müssen verstehen, das gehört zum Jungsein dazu, dass man radikale Forderungen stellt. Und junge Leute müssen verstehen, dass diese Eltern nicht nur doof und bescheuert sind und irgendwie nichts verstanden haben, sondern dass sie einen anderen Weg hatten, dass die auch mal radikal waren und jetzt sozusagen andere Prioritäten haben. Es ist eine Art von der Versuch, das beiden Seiten irgendwie psychologisch plausibel zu machen, dass die andere Seite nicht einfach nur vollkommen durchgedreht ist.
Und dann kommt der Lambi und ist ganz enttäuscht, wenn Feministinnen nicht radikal sind, wenn ich das gerade richtig sehe.
Ja, ich würde den Fokus ein bisschen weiten. Da geht es mir gar nicht so sehr um den Feminismus, sondern um das, was Sie sagen, wenn man jung ist, ist man radikal und wenn man älter ist, dann hört das irgendwann auf. So habe ich Sie eben verstanden. Weil die Missstände, und jetzt rede ich nicht nur über Feminismus, die gehen ja nicht weg, indem man älter wird. Also wenn ich jetzt auf die Klimabewegung von heute schaue, dann denke ich, ja, die jungen Leute haben insofern, also die jungen Leute, schwieriges Wort. Also wenn man heute auf die Straße geht als Klimakleber in Anführungszeichen oder als Fridays for Future, dann hat man natürlich das Leben mehr vor sich als Leute, die 50, 60 Jahre aufwärts sind. Und die haben natürlich einen größeren Grund und auch eine größere Rechtfertigung, auf die Straße zu gehen und von den Älteren, die bestimmte Maßnahmen verpennt haben, zu sagen, wir sind jetzt an der Reihe. Das ist unsere Welt mehr als eure Welt. Und insofern wäre es geradezu schade, wenn dieser Impetus im Alter abnehmen würde.
Wenn ich da kurz antworten darf, ich glaube, dass Stevie Schmiedel schon auch solche Dinge genau in den Blick nimmt und sie jetzt mehr am Beispiel des Feminismus, aber es lässt sich auf jeden Fall auch ausweiten. Und ich glaube, das Buch ist tatsächlich auch eher für die grantelnden Alten geschrieben, seien das jetzt grantelnde ältere Feministinnen oder grantelnde ältere Gender-Gaga-Gegner, dass dieser radikale Impuls, der von der Jugend kommt, der ist fruchtbar und wir müssen den als fruchtbar verstehen. Es ist aber nochmal, ältere Menschen sind dann vielleicht doch etablierter, auch erfahrener darin, realpolitische Veränderungen zu machen. Gelassener und tatsächlich auch, also nicht nur sozusagen das Problem immer und immer wieder mit einer Wut zu benennen, sondern in kleinteiligen Lösungsschritten an dem Problem zu arbeiten. Also das ist zumindest ihr Claim für den Feminismus und da liegt sie nicht falsch. Also kleinteilige Lösungsschritte sind, dass man eben alle Parteien mit an Bord holt, dass man zum Beispiel jetzt an Beispiel dieser sexistischen Werbung mit diesen Werbeagenturen, mit den Auftraggebern in sehr kleinteiliger Arbeit immer wieder spricht, die politisch ans Bord holt, immer wieder versucht, die Leute dahin zu bringen, dass sie das tun, was die Jugend radikal fordert, aber tatsächlich noch nicht in einem gleichermaßen konkret an diesen Lösungen politisch kleinteilig arbeitet.
Was ich interessant finde, dass Sie sagen, also wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Autorin nicht für die eigene Blase geschrieben hat, sondern für die Welt jenseits dieser Blase.
Genau, und sie bewegt sich natürlich dazwischen. Sie ist eine mittlerweile auch alternde Feministin. Sie denkt, diese Radikalität, die hat irgendwo recht. Man muss es den aber diesen alten, grantelnden Leuten schon erklären, weil die unter Umständen auch das politische Gewicht haben, da auch Dinge zu tun, die in diese Richtung führen.
Also ein Plädoyer für mehr Pragmatismus und weniger Berührungsängste.
Ja, genau. Richtig, ja. Und mehr reden miteinander.
Was würde Friedrich Merz in dem Buch denken?
Also ich würde es ihm sehr zur Lektüre empfehlen.
Das klingt sehr wohltuend.
Sehr schön. Und diese Lektüre-Empfehlung für Friedrich Merz, sag mal, wie heißt sie, wer hat sie geschrieben, wo kriegen wir es?
Das ist Stevie Schmiedel, Jedem Zauber wohnt ein radikaler Anfang inne, warum uns ein bisschen Genderwahn gut tut. Das ist beim Kösel Verlag erschienen, hat 256 sehr amüsante und leicht lesbare Seiten.
Und das war die Empfehlung von Catherine Newmark. Die Lesart, das Buchmagazin im Deutschlandfunk Kultur, heute mit Stefan Lambi. Zu Gast mit seinem Buch Ernstfall, Regieren in Zeiten des Krieges. Aber Sie haben uns natürlich auch, weil wir reden ja heute über die Bücher, die wir selber lesen und gar nicht selber geschrieben haben. Sie haben uns ein Buch mitgebracht, was Sie entweder gerade lesen oder empfehlen wollen. Sie haben mir davor nur die Initialen des Autors verraten, TS. Das haben wir nämlich so gemacht, damit wir keine Doppelung haben. Wer ist TS und wie heißt das Buch?
TS ist Theo Sommer, der langjährige Chefredakteur, Herausgeber der Zeit. Und das Buch heißt Zeit meines Lebens, Erinnerung eines Journalisten. Und um nahtlos anzuschließen, es ist ein alter, weißer, aber gar nicht grantelnder Mann, den ich, und deshalb habe ich das mitgebracht, vor ungefähr 30 Jahren sehr gut habe kennenlernen können, weil ich selber mal für die Zeit gearbeitet habe, 4 Jahre mit Theo Sommer. Also ich habe Fernsehen für die Zeit gemacht und Theo Sommer war als Herausgeber für unsere Aktivitäten zuständig. Und ich lese ganz gerne Biografien von alten Journalistinnen und Journalisten, um herauszufinden, in welcher spezifischen historischen Situation haben die Journalismus betrieben. Das ist ja auch eine Reibung mit den Erfahrungen von heute. Wie haben die ihren Berufsstand damals begriffen? Was wurde daraus? Warum geht der Beruf in einigen Teilen den Bach runter? Was kann man aber auch retten? Und da hilft so eine Biografie ungemein.
Und das scheint eine zu sein, die Sie sehr gepackt hat, weil wenn ich dieses Exemplar sehe, das ist nun kein neues Buch und das sieht aus, als hätten Sie es schon 7-mal gelesen.
Nee, das stimmt nicht. Das ist jetzt genau 1 Jahr alt, aber ich hatte so viel um die Ohren, habe andere Bücher zwischendurch gelesen, dass es eine Weile auf dem Nachttisch.
Ah, es ist sehr zerfleddert. Was hat Sie daran so gepackt?
Liegen blieb, naja, Theo Sommer ist, und das beschreibt er ausführlich, in den 30er Jahren aufgewachsen im Hitler-Deutschland. Und er war Werwolf. Also der war in den letzten Kriegsmonaten glühender Hitler-Junge, Hitler-Fan. Und schreibt auch, er wusste nicht von dem, was da in Auschwitz passiert ist. Er kannte die Verbrechen nicht. Für ihn war Hitler ein Heilsbringer bis zum Schluss. Und er war bereit, für Hitler in den Krieg zu ziehen. Und da gibt es also zahlreiche Anekdoten. Und was mich dann auch interessiert, ist so eine Art Doppelbiografie, die er dann etwas später aufgreift mit Henry Nann, einem anderen alten weißen Journalisten. Und die sind sich dann begegnet, also der eine bei der Zeit, der andere beim Stern, die saßen teilweise unter einem Dach. Und in den 70er Jahren, nachdem die Bundesrepublik gegründet wurde, die Aufbaujahre, Wirtschaftswunder, treffen die sich in Positano in Italien und fahren zusammen Jetski. Und Leben aus dem Vollen. Und dieser Lebensweg von dem Werwolf über die Aufbaujahre zu dem Hamburger Pressezar auf dem einen, der Theo Sommer, dann auf der anderen Seite Henry Nann, zu diesem geradezu ungezügelten, diesem Wirtschaftswunderleben, lese ich ausgesprochen gerne. Und ich würde sagen, die Zeit ist vorbei, die ist wahrscheinlich unwiederbringlich vorbei. Und genau deshalb interessiert sie mich.
Und journalistisch, was hat sich da vielleicht auch verändert, getan am Selbstbild, am Berufsbild?
Also eine Geschichte ist insofern interessant, die Älteren werden sich erinnern, Theo Sommer ist 1986 durch die DDR gereist, mit Gräfin Dönhoff, mit Gerhard Spörl. Ich habe
diesen Band noch zu Hause, ja.
Und hat ein ziemlich mildes Bild der DDR gezeichnet und hat dann in dem Aufsatz und ich glaube in einem Buch und in Vorträgen gesagt, naja, die Vision, dass die beiden deutschen Länder sich wieder vereinigen sollen, die sollte man mal besser, ich sag's mit meinen Worten, ad acta legen, da wird nichts draus. Wie wir wissen, kam es anders. Und wie geht also Theo Sommer mit diesem Fehler, dieser Fehleinschätzung um? Das ist interessant, weil sich heute ja viele schwer tun, zuzugeben, ja, dass sie mal etwas völlig falsch eingeschätzt haben. Bei Theo Sommer ist es anders. Der stellt sich dem ganz offen, elegant. Also es ist gleichermaßen Zeitgeschichte, unsere Geschichte, unsere deutsch-deutsche Geschichte, wie die Geschichte von einem Mann, der verschiedene Häutungen durchlebt hat, also aus der Nazi-Zeit über die Aufbaujahre bis zu dem ziemlich gelassenen Herausgeber der Zeit, wie ich ihn dann kennengelernt habe. Und ich erinnere, es gab immer donnerstags oder freitags die große Konferenz bei der Zeit und dann saß Theo Sommer und Gräfin Dönhoff, gelegentlich Helmut Schmidt, und die haben über die Weltläufte diskutiert und hatten dabei ein halbvolles Glas Whisky in der Hand. Und dieser Gestus über die Frage, was die Zeitredaktion, denn in dem Fall der Regierung Kohl, alles vorwirft und vorschlägt, wie die das besser machen soll, mit einem halbvollen Whiskyglas. Ja, das war ein Journalismus, wie ich ihn dann ein paar Jahre erleben durfte und der, ich glaube, ausgestorben ist.
Ist es vielleicht auch nicht das Verkehrteste, oder? Dass der ausgestorben ist.
Auch die vollgerauchten Zigarrenräume braucht, glaube ich, heute auch kein Mensch mehr.
Ja, aber auch diese Haltung.
Ja und nein. Ja, es ist nicht verkehrt, dass der ausgestorben ist, aber ich habe verdammt viel gelernt. Also die Art und Weise, wie die über Journalismus, über Politik gesprochen haben. Es gab diesen schönen Spruch in der Zeit, 80er Jahre, wir quatschen das Blatt zusammen. Das heißt, die haben in Konferenzen viel Zeit miteinander verbracht. Und dann gab es Tickermeldungen, die hatten sie dann in der Hand, physisch in der Hand, also ohne Computer und Laptop, und haben dann diskutiert, welche Schlussfolgerungen sie daraus ziehen. Und dann wurde irgendjemand beauftragt, in der Regel Theo Sommer, schreibt darüber einen Leitartikel. Und der ging immer los mit wir sollten. Und da war immer unklar, wer eigentlich wir irgendwas sollte.
Das kann die Zeit bis heute.
Weil das Woche für Woche so gehandhabt wurde, hieß dann die Seite 1 der Zeit, damals unter den Jüngeren, die Grabplatte.
Oh, das ist bitter.
Also insofern, was das betrifft, es hatte was Gutes, etwas sehr Nachdenkliches, etwas, was über den Tag hinaus wies, aber es hatte etwas total Verstaubtes und irgendwo dazwischen stand Theo Sommer.
Aber auch etwas ganz Entschleunigtes, ne? Das, wonach wir uns ja als Journalistinnen und Journalisten heute alle so sehnen, mal die Zeit zu haben, sich so intensiv auszutauschen und zu beschäftigen mit dem Thema. Äußerte sich da auch zu dieser Beschleunigung, die er noch zum Ende wahrscheinlich mitbekommen hat?
Ja, also er hat immer sehr verfolgt, was die nachwachsenden Generationen tun. Und er hat da auf eine andere Art geblickt als andere grantelnde weiße Männer. Das war Theo Sommer überhaupt nicht. Der war wirklich bis zum Schluss interessiert. Ja, Punkt.
Und das ist eine Empfehlung für alle, die sich für Journalismus interessieren oder alle darüber hinaus?
Weit darüber hinaus. Also das ist die Geschichte unseres Landes und die Geschichte von großen Irrtümern und wie man heute damit umgeht. Und er ist im vergangenen Jahr gestorben, hat kurz vorher dieses Buch noch zu Ende gestellt.
Theo Sommer. Herr Lambi, sagen Sie uns nochmal Titel und wo wir es kaufen können.
Zeit meines Lebens, Erinnerungen eines Journalisten im Propyläen Verlag.
Und das war die Empfehlung von Stefan Lambi. Heute zu Gast hier in der Lesart. Er hat auch ein eigenes Buch, Ernstfall regieren in Zeiten des Krieges. Darüber haben wir ganz am Anfang gesprochen. Und ebenfalls bei uns Catherine Newmark und Katrin Stövesand mit unseren aktuellen Buchempfehlungen, was wir selber gerade lesen. Danke euch sehr, dass ihr dabei wart.
Ich danke auch. Dankeschön.
Gerne.
Das war's schon wieder. Bis bald. Machen Sie es gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.